Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 45. Freiheit ist kein Zustand, sondern eine Tat. Interview von Pina Atalay und Gregor Peter Schmitz aus Stern Nummer 47 vom 17.11.2022. Gelesen von Hans Nennoff. Sie ist die Heldin des liberalen Amerika und ein Vorbild für Frauen weltweit. Jetzt verrät Michelle Obama, woher sie ihre Kraft zieht und gibt uns Rat in diesen Krisenzeiten. Ein Gespräch in Washington. Als Barack Obama in zwei Präsidentschaftswahlkämpfen antrat, konnte er auf eine Geheimwaffe zurückgreifen. The Closer nannten seine engsten Berater diese Waffe. Sie wurde sehr selektiv eingesetzt. Nur wenn es richtig eng war in einem Wahlkreis, einem Bundesstaat. Ihr Name? Michelle Obama. Trat sie auf den letzten Metern des Wahlkampfmarathons noch einmal in einer Gegend öffentlich auf, standen danach die Zeichen ziemlich sicher auf Sieg. Weil Michelle begeisterte, wo Barack vielleicht nur überzeugte. Sie machte den Sack zu. Mittlerweile ist The Closer im politischen Ruhestand. Aus aktuellen Auseinandersetzungen hält sich die Ex-Präsidentengattin bewusst heraus, genauso wie aus allen Spekulationen, ob sie nicht geeignet wäre, die Demokraten in die nächste Schlacht zu führen, in den Präsidentschaftswahlkampf 2024. Immerhin gilt sie als beliebteste Frau des Landes, vielleicht der Welt. Ihre Memoiren Becoming gehören zu den bestverkauften Autobiografien aller Zeiten. Sie waren, kleiner innerfamiliärer Triumph, gar erfolgreicher als die ihres Mannes. Und sie wirkt mit 58 Jahren unendlich vitaler als der amtierende Präsident Joe Biden. Sie sei keine Politikerin, sagt Michelle Obama zu solchen Gedankenspielen immer wieder. Sie spricht dieses Wort Politikerin beinahe aus, als sei es ein Schimpfwort. Auch den Gedanken, die Obamas könnten einst eine politische Dynastie bilden wie die Kennedys und die Bushs, wischt sie mit einem leicht spöttischen Lächeln vom Tisch. Sie sei nervös, sagt sie am Tag der US-Kongresswahlen, an dem sie den Stern und RTL zum Interview empfängt, dem einzigen mit europäischen Medien. Der Secret Service hat die Suite in einem Hotel mitten in Washington zuvor penibel untersucht. Lebenslang genießen oder erdulden die Obamas Personenschutz. Die Drohungen gegen die Familie haben nicht aufgehört. Ihr Team schwirrt um sie herum. Publizisten, Büroleiterinnen, ihr Terminkalender ist voll. Heute Washington, dann Chicago, bald folgt eine Buchtournee quer durch die USA. »Ich bin Realistin«, sagt sie. »Sie erwarte nicht so viel von den Wahlen.« Und sie sei gespannt, was dieser Tag aussagen werde über ihr Land. Ein wenig schwingt dabei die Sorge mit, was die Ergebnisse über das politische Vermächtnis der Obamas aussagen könnten. So sehr sie umjubelt werden als globale Ikonen, so sehr nagt an ihnen auch die Frage, haben sie vielleicht selbst zur Spaltung des Landes beigetragen, während ihrer 8 Jahre im Weißen Haus? Dass sie die Wahl von Donald Trump als direktem Nachfolger nicht verhindern konnten, überschattet das Erbe der Obamas. Dass die Spaltung, die sie überwinden wollten, noch schlimmer geworden ist. Wenn Barack Obama im Wahlkampf in den vergangenen Tagen für Joe Biden auftrat, musste er sagen, unsere Demokratie selbst steht auf dem Spiel. Manche rümpften in den zurückliegenden Jahren die Nase darüber, dass die Obamas so oft mit Hollywood-Stars und Milliardären abhängen, sehr viel Geld für jeden Vortrag und jedes Buch kassieren, einen lukrativen Netflix-Deal verhandelt haben, in Villen residieren. Aber Michelle, Jeans, bestickte Jacke, dezentes Make-up, macht im Gespräch von der ersten Minute an klar, die Bodenhaftung nicht verloren zu haben. Auch in ihrem neuen Buch »Das Licht in uns« schreibt sie offen darüber, wie sehr selbst eine Michelle Obama verwundbar ist. Sie hat in sich hineingehorcht, während der Pandemie hatte sie dafür mehr Zeit als sonst, und beschreibt offen, welche Ängste sie hat und hatte, bis hin zur Depression. Am Ende aber kommt Michelle Obama zu dem Schluss, dass der Schlüssel zur Hoffnung in uns selbst liegt, dass man immer wieder aufstehen muss. In dem Punkt ist sie voll und ganz Amerika. Und siehe da, die Zwischenwahlen verliefen besser für die Demokraten als erwartet. Sie behalten die Mehrheit im Senat. Viele von Donald Trump unterstützte Kandidaten haben verloren, gerade auch solche, die Trumps Niederlage bei der Wahl 2020 wieder alle Fakten noch immer leugnen. Es gibt Hoffnung, selbst wenn Trump nicht so schnell verschwinden wird. Mrs. Obama, Sie gehen wieder auf Buchtournee und alle Ihre Auftritte werden wieder ausverkauft sein. Überall Menschenschlangen, Blitzlichter, Selfie-Gewitter. Fühlen Sie sich manchmal wie ein Rockstar, ein politischer Rockstar? Ach, ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Rockstar. Mein Mann und ich sagen immer, für Menschen, die in einer Blase leben, ist unser Leben ziemlich normal. Wir versuchen, unserem Leben einen Sinn zu geben. Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Töchter, die jetzt junge Erwachsene sind, ebenfalls einen Sinn in ihrem Leben finden. Dass sie sich geliebt und gesehen fühlen. Gleichzeitig versuchen wir, anderen Menschen nützlich zu sein. Nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Wir haben immer noch viel Einfluss, also denken wir viel darüber nach, wie wir diesen nutzen können, um zu helfen. Deshalb habe ich mein neues Buch geschrieben und deswegen heißt es »Das Licht in uns«. Sie schreiben darin, Sie hätten manchmal Angst bekommen angesichts der vielen Krisen, die gerade weltweit passieren. Wovor genau hat eine Michelle Obama Angst? Ich glaube, da ging es mir nicht anders als den meisten Menschen auf der Welt. In den vergangenen 2 Jahren hatten wir mit einer Pandemie zu kämpfen, mit Quarantänen. Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Hier in Amerika erlebten wir eine beispiellose Spaltung der Menschen, rassistische Ungerechtigkeit, eine Revolte in unserer Hauptstadt. Wir fühlten uns alle alleingelassen. Die Glücklicheren konnten zu Hause bleiben, über all das in Ruhe nachdenken und versuchen, sich einen Reim darauf zu machen. Wohin soll die Reise gehen und wie kommen wir ans Ziel? Ich habe mich in dieser Zeit bemüht, meine Mitte zu finden und meinen Punkt der Hoffnung. Ich hatte damit zu kämpfen und dieses Buch hat mich gezwungen, nach innen zu schauen. Ich bekomme nämlich immer noch viele Briefe von Menschen, die mich fragen, was ich mache, um zurechtzukommen. Sie fragen mich, wie hält man das alles aus? Wie finde ich meine Stimme? Wie sieht man mich in einer Welt, in der so viele sich an den Rand gedrängt fühlen? Was antworten Sie diesen Menschen? Ich musste das erst für mich selber klären und hinterfragen, welche Angewohnheiten ich habe, wie ich lebe, welche Stimmen in meinem Kopf sind und welche Menschen mich geerdet halten. Das hat mich langsam aus meiner Depression befreit, weil ich etwas Konkreteres zu tun hatte, als nur da zu sitzen, vor mich hin zu brüten und mir Sorgen zu machen. Bemerkenswert, dass Sie so offen darüber sprechen, sich depressiv gefühlt zu haben. Denn viele Menschen erleben Sie stets als stark, ja, perfekt. Erinnern Sie sich, wann Sie sich am niedergeschlagensten fühlten? Vielleicht am 6. Januar 2021, als es in Washington den Sturm auf das Kapitol, auf die Demokratie gab? Es gab so viele Tiefpunkte im Laufe der vergangenen Jahre. Das kann man kaum an einem einzigen Moment festmachen. Genau das bewirkt eben die große Unsicherheit. Als Menschheit können wir mit vielem fertig werden. Wir können Schläge wegstecken und haben das im Lauf der Menschheitsgeschichte auch getan. Aber wenn so vieles zusammenkommt, wenn es einfach nicht aufhört, dann fällt es uns schwer, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Unsere Länder, die USA und Deutschland, sind sehr unterschiedlich. Eine Gemeinsamkeit ist aber das Ausmaß der aktuellen Unsicherheit, die Sie erwähnt haben. Wie können wir unsere Gesellschaften zusammenhalten und die Hoffnung nicht verlieren? Wir sollten als allererstes verstehen, woher diese Unsicherheit kommt und ehrlich mit folgender Tatsache umgehen. Wenn Menschen sich nicht sicher und nicht gesehen fühlen, wenn sie das Gefühl haben, nicht wichtig zu sein und sich in der Gesellschaft nicht gespiegelt finden, dann fühlen diese Menschen sich ausgegrenzt. Was wir sagen und welche Stimmen wir hören, ist wichtig. Empathie ist wichtig. Sie und ihr Mann waren 8 Jahre im Weißen Haus und haben immer als Ziel ausgegeben, Amerika zu einen. Wenn Sie sich den aktuellen Zustand der USA anschauen, denken Sie manchmal, Sie seien ganz persönlich gescheitert? In meinem Buch schreibe ich, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob wir genug getan haben. Da bin ich ganz ehrlich. Das waren vielleicht die Momente meiner tiefsten Verzweiflung. Wenn du persönlich so viel in eine Botschaft der Hoffnung investiert hast und dann siehst, wie die Dinge langsam zerfallen, dann kann man sich schon fragen, war das genug, was du versucht hast? Und auch, was heißt es, anständig zu bleiben, wenn Menschen um uns herum Worte benutzen, die derart unter die Gürtellinie gehen? Waren wir dann immer noch Anstand und Würde? Früher sagten sie immer nach Attacken etwa von politischen Gegnern, »When they go low, we go high.« Wenn sie mit Schmutz werfen, bleiben wir anständig. Passt diese Maxime noch oder muss man sich heute mehr wehren, etwa gegen erklärte Feinde der Demokratie? Es reicht einfach nicht, nur Schlagworte zu benutzen. Als Menschen lassen wir uns manchmal von Slogans und markigen Sprüchen einfangen. »When they go low, we go high«, darüber mache ich mich in meinem Buch lustig, das wurde inzwischen etwa auf Kaffeebecher und T-Shirts gedruckt. Wir haben es auch auf Socken gesehen. Genau, auf Socken. Aber was fehlt, sind die Taten hinter den Worten. Going high, also Anstand und Würde zu bewahren, ist eine Entscheidung, uns nicht in unseren primitivsten Emotionen zu suhlen, sondern einige dieser Emotionen, wie beispielsweise berechtigten Zorn, in Taten zu verwandeln. Und das müssen wir in Zeiten der Unsicherheit immer weiter versuchen. Wir müssen strategisch denken, einen Plan haben. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Zorn mit einer Strategie verbunden wird. Ich zitiere gern den berühmten Bürgerrechtler John Lewis, der sagte, »Freiheit ist kein Zustand, sondern eine Tat. Kein Garten Eden, in dem wir irgendwann ankommen und dann ausruhen können.« Klingt gut und einfach, ist aber schwer umzusetzen. Wir Menschen wollen einen Slogan. Wir wünschen uns jemanden, der kommt und alles zum Besseren regelt. Das wünscht man sich. Wenn man das Gefühl hat, selbst keinen Einfluss mehr zu haben, wie es so vielen von uns geht, dann wollen wir, dass jemand das für uns in Ordnung bringt. So wie es Menschen von Ihnen und Ihrem Mann erwarteten. Immerhin hatte er im Wahlkampf Change versprochen, Wandel. Paradoxerweise aber können wir so viel von dem, was wir uns von außen wünschen, in uns selbst finden. Es hängt damit zusammen, wie wir uns selbst in all dem sehen wollen und welche Rolle wir glauben, selbst spielen zu können. Ich schreibe über Small Power, die Macht, im Kleinen etwas zu ändern. Denn angesichts der enormen Krisen denken wir häufig, dass nur noch Lösungen in großem Stil funktionieren können. Viele junge Leute denken etwa gerade in ganz großem Maßstab. Sie versuchen, den Klimawandel aufzuhalten. Sie wollen die Waffengewalt im ganzen Land beenden. Sie wollen Menschen in der Art und Weise ansprechen, wie es Megastars wie Beyoncé tun. Aber die meisten von uns können doch nur das beeinflussen, was hier vor unserer Nase passiert, vor unserer eigenen Haustür. Also überwältigt uns oft die Größe der Probleme. Uns geht die Puste aus, der Schwung verlässt uns, die Energie ist weg. In solchen Zeiten will ich den Menschen Mut machen, sich auf das zu konzentrieren, was sie tatsächlich beeinflussen können. Am meisten Mut könnten sie vielen Menschen machen, wenn sie selbst als Präsidentschaftskandidatin antreten. Immerhin zählen sie laut Umfragen zu den am meisten bewunderten Frauen der Welt. Wäre nun nicht eine gute Gelegenheit, im Stern Ihre Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl zu erklären? Lacht. Nein, wäre es nicht. Und ich habe schon oft erklärt, nicht als Präsidentschaftskandidatin antreten zu wollen. Warum eigentlich nicht? Haben Sie nicht das Gefühl, in solchen Krisenzeiten Verantwortung übernehmen zu müssen? Das fällt den Leuten immer als erstes ein. Sie denken, so regelt man die Sache, indem man jemanden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählt. Tatsächlich aber hat der US-Präsident nur begrenzte Macht. Das habe ich selbst hautnah erfahren und erlebt. Der US-Präsident kann dem Land maximal 8 Jahre dienen. Man kann nicht auf eine einzelne Person bauen, so oft wir das auch gern täten. Und dann zu Hause die Füße hochlegen, weil ich ja jemanden habe, der sich kümmert. Aber die Menschen erwarten von Politikern, dass sie sich kümmern. Klar, das geht jedem Staatschef so. Ich meine aber, dass wir alle unseren Teil zur Veränderung beitragen müssen. Wir alle müssen Opfer bringen. Es gibt neben den vielen Krisen, die Sie erwähnt haben, gerade einen Krieg in Europa. Sie haben in Ihrer Zeit als First Lady auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Hätten Sie gedacht, dass er dazu fähig ist, einen so brutalen Krieg vom Zaun zu brechen? Menschen sind kompliziert. Ich bin Menschen wie Putin begegnet, aber ich kenne sie nicht. Ich hatte keine Zeit, ihre Psyche zu ergründen und zu verstehen, wie sie die Welt sehen oder was sie für sich dabei erhoffen. Als Mensch, als Mutter, als Frau kann ich mir nicht vorstellen, wie Krieg irgendein Problem lösen soll. Ich kann mir diesen Machthunger nicht so richtig vorstellen. Ich kann auch nicht verstehen, warum man riesige Reichtümer anhäufen will, statt dafür zu sorgen, dass jeder Arbeit und ein Dach über den Kopf hat. Es gibt vieles, was ich in dieser Welt nicht verstehe. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir alle oft das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, weil so vieles einfach keinen Sinn ergibt. Wie besprechen Sie diese Themen mit Ihren Töchtern Malia und Sascha? Würden Sie die beiden ermutigen, in die Politik zu gehen? Für meine Töchter ist mir das Wichtigste, dass sie ihren eigenen Sinn im Leben finden. Ein öffentliches Amt ist etwas für Menschen, die dafür die Leidenschaft und das Können mitbringen. Du kannst ihnen diese Verantwortung nicht einfach überstülpen, indem du sagst, hier ist das Problem, kümmere dich bitte darum. Ich glaube, einer der Fehler, wenn wir mit jungen Leuten sprechen, ist der Versuch, ihren Weg zu definieren, bevor sie selbst einen Weg für sich gefunden haben. Junge Menschen denken oft radikal, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Hören Sie und Ihr Mann von Ihren Töchtern etwa, Sie hätten viel früher viel mehr gegen den Klimawandel unternehmen müssen? Unsere Kinder kennen uns. Ihre Frage läuft vielleicht darauf hinaus, was die Menschen der jungen Generation empfinden. Wie ich in meinem Buch schreibe, kommt mit jeder neuen Generation der Wunsch nach Veränderung und Kritik an der Vorgängergeneration, die nicht genug getan hat. Das ist das Wesen des Aktivismus. Deswegen wollen wir einen Wechsel an der Spitze, weil junge Leute mit neuen Ideen und Haltungen und einer neuen Herangehensweise an die Welt auftreten. Um eines aber bitte ich die jungen Leute, bevor sie ihre Vorgänger kritisieren, zu verstehen, in welchem Kontext diese ihre damaligen Entscheidungen getroffen haben. Wie meinen Sie das? Was einer heute 20-Jährigen in der Rückschau als allzu bequemer Weg erscheint, war vor 10 Jahren vielleicht eine sehr mutige Entscheidung. Viele Leute könnten aus heutiger Sicht sagen, Martin Luther King sei nicht wütend genug gewesen. Er hätte mehr tun, mehr fordern müssen. Veränderung geschieht aber auf Grundlage der Fortschritte, die andere vor uns erzielt haben. Ich möchte, dass meine Kinder und ihre Generation den Stab übernehmen, sich anschauen, was wir richtig und was wir falsch gemacht haben und dann selbst messbare Veränderungen bewirken. So geschieht Veränderung. Aber Sie sollten nicht glauben, dass Veränderung über Nacht passiert. Kritik an der Politik der Vergangenheit beruht manchmal auf dem Vorwurf, sie habe nicht alle Probleme gelöst. Also, wenn jüngere Leute das Ruder übernehmen, möchte ich, dass sie nicht die Geduld verlieren, denn auf ihrem Weg werden sie an eigene Hürden stoßen, blaue Flecken kassieren und Grenzen erfahren. Ich möchte nicht, dass sie aufgeben, wenn es schwierig wird. Denn so funktioniert Fortschritt. Schritt für Schritt. Gerade sind Aktivistinnen wie Greta Thunberg aber auch Vorbilder. Absolut, weil sie radikal auftreten. Dieser Radikalismus beruht auf den Grundlagen, die andere gelegt und die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Wenn ich an mich selbst als junge Rechtsanwältin zurückdenke, da bin ich Partnerinnen in meiner Kanzlei begegnet, die 10, 15 Jahre älter waren als ich. Sie hatten eine andere Herangehensweise als ich. Die hatten es als Erste geschafft, Partnerin in einer großen Kanzlei zu werden. Hatten als Erste die gläserne Decke durchstoßen. Die hatten einen anderen Kampfgeist als ich. Die haben nicht über Elternzeit nachgedacht oder darüber, ob sie ihr Baby im Büro stillen könnten. Dafür hatten die keinen Kopf. Denn sie waren schon so damit beschäftigt, überhaupt dabei zu sein. Für mich wäre es einfach gewesen, darauf aufzubauen, was sie vorher für mich erreicht haben, und dann zu sagen, warum wart ihr damals nicht schon radikaler in euren Forderungen nach Gleichberechtigung, hä? Dabei haben sie getan, was sie konnten. Sie waren eben damals die Ersten und Einzigen. Ist es manchmal in Ordnung, die Regeln zu brechen, um Veränderung zu bewirken und zu fördern? Unbedingt. Darf man dafür auch Gesetze brechen? So weit würde ich nicht gehen. In Deutschland diskutieren wir die Frage gerade, weil Klimaaktivisten etwa Kunstwerke angreifen und den Verkehr blockieren. Ich persönlich habe mich immer gefragt, ob mein Handeln Ergebnis meiner Wut oder meiner Vernunft ist oder eine Kombination aus beidem. Wenn ich von Anstand und Würde spreche, going high, dann heißt das für mich, über das Ziel meines Handelns nachzudenken. Wird das, was ich sage oder tue, den Wandel bewirken, den ich anstrebe? Oder lasse ich einfach meinen rohesten Gefühlen freien Lauf? Ich habe das mit der Zeit gelernt, insbesondere als First Lady der USA, als ich oft Grund gehabt hätte, wütend zu sein. Damals hat man mich von allen Seiten angegriffen. Aber wenn ich darauf in bestimmter Weise reagiert hätte, wären die Menschen nicht mehr in der Lage gewesen, mir zuzuhören. Und darum ging es mir doch letztendlich. Nicht meine Wut loswerden, sondern die Menschen dazu zu bringen, meinen Standpunkt zu hören. Ich will nicht, dass sie meine Meinung abschreiben, nur weil ich zu emotional reagiere. Werden junge Leute so viel Rationalität verstehen? Als Jugendliche waren wir alle anders. Mit 19 oder 20 habe ich Entscheidungen getroffen, die ich mit 58 Jahren anders treffen würde. Wir alle brauchen einfach Zeit, um manche Dinge zu durchdenken. Wir müssen Geduld und Nachsicht mit den jungen Leuten haben, weil sie erst ausprobieren, was funktioniert. Mit 58 würde ich eine ganze Reihe von Dingen nicht tun, die eine 19-jährige Aktivistin macht, weil ich älter bin, klarer weiß, was ich wie erreichen will, was mir wichtig ist und was meiner Meinung nach funktioniert. Mrs. Obama, Sie erwähnen in Ihrem Buch auch Ihre persönlichen Ängste. Macht Ihnen ein mögliches politisches Comeback von Donald Trump Angst? Der Gedanke daran entsetzt mich zutiefst. Viele US-Demokraten diskutieren gerade, ob sie mit dem fast 80 Jahre alten Joe Biden in den nächsten Wahlkampf gegen Trump ziehen sollen. Dazu werde ich mich nicht äußern. Ich darf Ihnen sagen, dass besonders eine Sache in der Politik ebenso wenig hilfreich ist wie beim Autofahren. Wenn niemand versucht, vom Rücksitz auszulenken. Wissen Sie, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass zwar wenige Menschen zur Führung eines Landes befähigt sind, aber so viele zu wissen meinen, wie es besser geht. Wir versuchen ja auch nicht, unseren Arzt zu belehren oder unseren Automechaniker. Ich lasse mich nicht darauf ein, im Nachhinein die politischen Entscheidungen anderer anzuzweifeln. Sie haben gerade mit Ihrem Mann Barack den 30. Hochzeitstag gefeiert. Ist das Ihre größte Lebensleistung? Unsere Beziehung hält bereits über 30 Jahre. Das ist schon ein Kunststück, so lange verheiratet zu sein. Wir sind gute Partner. Verraten Sie uns das Obama-Ehe-Erfolgsrezept? Was mir immer geholfen hat, ist mein Küchentisch, wie ich das in meinem Buch nenne, also das zwanglose Miteinander mit Familie und Freunden, auch als First Lady. Ich lerne immer noch neue Freunde kennen, mit denen ich persönliche Beziehungen pflege, und ich wundere mich darüber, dass das so vielen Menschen, zumindest in diesem Land, nicht so wichtig erscheint. Ihnen ist die Arbeit wichtig und vielleicht noch die Kernfamilie. Aber wirkliche Partnerschaft, die Pflege echter Beziehungen zu unseren Kindern und Geschwistern, das sind die Dinge, die uns in Zeiten der Unsicherheit Stabilität geben. Meine 30-jährige Ehe macht einen Teil meiner Stärke aus. Meine Beziehung zu meinem Mann, die gemeinsamen Erinnerungen, was wir aufgebaut haben, die Höhen und Tiefen, all das hat mich meine Mitte finden lassen. Die kommende Schlacht. Die Midterm-Wahlen liefen für die Demokraten überraschend gut. Doch die Republikaner rüsten schon für den Wahlkampf 2024. Von Raphael Geiger. Kurz vor den Midterms kam Michelle Obamas Ehemann nach Philadelphia und erzählte von Amerika. Seinem Amerika. »Wir können es besser«, rief er. »Die Politik, wie sie im Moment ist, das sind nicht wir.« Barack Obama stand vor einer vollen Halle. Es war ein Wahlkampftermin der Demokraten. Einer dieser Tage, an denen man spürte, was diesem Land fehlt. »Eigentlich gehe es doch nur um ein paar einfache Werte«, sagte Obama. »Ehrlichkeit, Fairness, harte Arbeit, die Werte meiner Großeltern, Werte, die wir unseren Kindern vermitteln. Letztlich die Werte der Gründerväter«, sagte er, »festgeschrieben in der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Alles schien so klar und leicht für einen Moment. Barack Obama schaffte es, dass die ehrwürdigen Ideen aus dem 18. Jahrhundert zusammenkamen mit dem gesunden Menschenverstand seiner Großeltern vom Land. Im Publikum sahen sie ihn an und nickten und steigerten sich in einen Jubel, als hätten sie genau so etwas vermisst. Einen Gewinnertypen, der an die Vereinigten Staaten von Amerika glaubt. »Kommt runter von euren Sofas«, rief Obama. »Wir haben viel Arbeit vor uns. Ich liebe euch.« Er klang wie jemand, der fürs Weiße Haus kandidieren sollte. Geht leider nicht mehr. Barack hatte 2 Amtszeiten. Michelle dürfte, aber sie möchte nicht. Also bleiben sie beim Reden, die Obamas. Und selbst damit halten sie sich zurück. Sie haben sich rar gemacht. Zu rar, finden viele. Im Land geht es um alles. Und die beiden widmen sich ihren Büchern und Netflix-Dokumentationen? Dabei sehnt sich die Nation nach ihnen. Die Demokraten tun es jedenfalls. Amerika sucht ein neues Gesicht für ein Hope-Poster, einen demokratischen Star, der es aufnehmen kann mit den Republikanern von Donald Trump und Ron DeSantis, dem siegreichen Gouverneur von Florida und neuen Star der Partei. Einen, der sie stellen kann, all die Verschwörungstheoretiker und Demokratiefeinde. Die USA sind in großer Gefahr. Daran haben auch die Ergebnisse der Midterms, der Zwischenwahlen, nichts geändert. Entsetzt sei sie, sagt Michelle Obama im Sterngespräch, wenn sie an ein Trump-Comeback denke. Wie sollte man es nicht sein? Trump will Rache. Und die Republikaner, die ihn loswerden möchten, jene, die ihn seit den Midterms auch offen kritisieren, sie wissen noch immer nicht, wie das gelingen soll. Sie konnten ihn 2016 nicht verhindern, ließen ihn jahrelang gewähren. Nicht mal nach dem Sturm aufs Kapitol gingen sie ernsthaft auf Distanz. Auf Amerika kommt ein 2 Jahre langer Präsidentschaftswahlkampf zu, der mindestens so bitter werden dürfte wie der vergangene. Es geht darum, ob das Land eine Demokratie bleibt. Und Trump wird für sich und gegen die Demokratie kämpfen, als ginge es um sein Leben. Klingt düster? Liefen die Midterms für die Demokraten nicht besser als erhofft? Auf der einen Seite ja. Sie konnten die Mehrheit im Senat halten. Joe Biden wird etwa seine Besetzungen für die Bundesrichter durchbekommen. Weil immer mehr Wahlen vor Gerichten landen, ist das wichtig. Auf der anderen Seite allerdings wird Biden seine eigene Agenda kaum weiter voranbringen können, denn das Repräsentantenhaus, die zweite Kammer, wird, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, wohl an die Republikaner gehen. Erleichterung also nur auf den ersten Blick. Als die Demokraten bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen vor 2 Jahren erfolgreicher waren, als sie sowohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus als auch im Senat gewannen, fehlten Donald Trump nur 81.000 Stimmen zum Sieg. Klar, landesweit lag Trump 7 Millionen Stimmen hinter Biden. Aber nur diese 81.000 Stimmen, verteilt auf 4 Bundesstaaten, fehlten ihm zur Mehrheit im Wahlmännergremium. Wache für Demokratiefeinde. Nein, die USA sind nicht über den Berg. Es geht gerade erst los. Das zeigen ein paar Szenen aus diesem Herbst, aus einem Land, das sich verloren hat. Ein Septemberabend in Washington, D.C., der Hauptstadt. Etwa 3 Kilometer Luftlinie vom Kapitol entfernt steht das Gefängnis, in dem die Männer vom 6. Januar 2021 inhaftiert sind, Trumps radikale Jünger, die sich Patrioten nennen. Die Männer, die damals ins Kapitol stürmten. Die Erfüllungsgehilfen bei Trumps Putschversuch. Jeden Abend kommt eine Gruppe von Unterstützern zum Gefängnis, Angehörige, Freunde. Eine Nachtwache nennen sie es. Zum Gefängnis sagen sie Gulag. Es ist eine Zeit der großen Worte in Amerika. Da steht die Mutter von Ashley Babbitt, einer Trump-Anhängerin, die am 6. Januar ums Leben kam. Die Märtyrerin der Bewegung. Ihre Mutter erzählt, dass Trump persönlich manchmal bei ihr anrufe. Als es dunkel wird, schalten sie die Inhaftierten per Telefon zu, die reden dann über Lautsprecher zur Gemeinde draußen. Sie geben sich wie politische Gefangene, sprechen von Widerstand gegen das Regime. Am Ende singen sie die Nationalhymne, drinnen wie draußen. Ein pathetischer Moment. Und auch ein trauriger. Die radikalen Trump-Fans mögen eine Minderheit sein, aber sie haben ihr Leben dem Kampf für ihren Helden gewidmet. Und sie wollen Revanche für die Niederlage 2020. Trumps bewaffnete Minderheit kann dem Land viel Schaden zufügen. Sie ist nach dem 6. Januar nicht zusammengebrochen, sondern sieht sich im Recht. Ein kalter Bürgerkrieg werde gerade ausgefochten, heißt es jetzt öfter. Ein Krieg ohne Schlachten. Aber einer, der jederzeit eskalieren kann. Der neue Trump aus Florida. Ein weiterer Ortstermin in Pittsburgh, der alten Stahlstadt in Pennsylvania. Ron DeSantis ist zu Besuch, der Gouverneur von Florida, der Mann, dem viele bei den Republikanern das Weiße Haus zutrauen. Nach seinem überwältigenden Sieg bei den Midterms gilt er vielen als der neue Trump. Der Trump ohne den Irrsinn. Genauso rechts, nur weniger verrückt. Und einer, der von einer Kampfkandidatur gegen Trump nicht zurückschreckt. Der Ballsaal eines Luxushotels, das Publikum weiß und euphorisch. »Wir wollen zurück zu unseren alten Werten«, sagt eine ältere Frau. Sie meint andere Werte als Barack Obama. »Gott will, dass wir frei sind«. Auf der Bühne betet ein Prediger darum, die Demokraten dahin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. DeSantis kündigen sie auf der Bühne wie einen Retter an, eingeflogen aus Florida, dem gelobten Land, dem republikanischen Amerika. Als er anfängt zu reden, zeigen sie ihn auf den Bildschirmen in Uniform. Er hat mal im Irak gedient. »In Florida«, ruft DeSantis, »sind wir in die Offensive gegangen. Wir lassen nicht länger zu, dass unsere Kinder mit der Woke-Ideologie indoktriniert werden.« Woke. Immer wieder dieses Wort. Der Kampfbegriff für alles, was die Republikaner hassen. Gegen die Woke-Ideologie, ruft DeSantis, werden wir in den Schulen kämpfen, in den Unternehmen und in der Regierung. Biden, sagt er, wolle die Republikaner zu Bürgern zweiter Klasse machen. Deutlicher könnte er nicht ausdrücken, worum es hier geht. Es ist die Abstiegsangst der Weißen. Bürger zweiter Klasse, das waren in Amerika immer die anderen. Die Republikaner sind zur Partei dieser Weißen geworden, die um ihre Macht fürchten. Es ist ein Rückzugskampf gegen das bunte Obama-Amerika, den sie auf demokratischem Weg kaum mehr gewinnen können. Dafür sind sie zu wenige in dem Land, von dem sie dachten, es gehörte auf immer ihnen. Ron DeSantis ist nicht nur ein Trump ohne den Irrsinn, sondern auch ohne das Charisma. Auf der Bühne in Pittsburgh leiert er die bekannten republikanischen Phrasen herunter. Im Saal sind Plätze frei geblieben, während Trump noch immer Hallen füllt. Trotzdem ist er wohl der Einzige, der Trump die Kandidatur streitig machen kann. Er hat bei den Midterms gewonnen. Er ist erst 44 Jahre alt. Er verschreckt nicht so viele Menschen. Doch muss DeSantis noch einen Weg finden, Trump bei den Vorwahlen zu besiegen. Auch unter DeSantis wären die Republikaner eine radikale Partei. Die Partei derer, die abends in Washington zum Gefängnis ziehen. Jener Trump-Fans, die laut Umfragen mehrheitlich politische Gewalt befürworten. Es ist eine annähernd faschistische Bewegung entstanden. Die muss erst noch richtig scheitern, bevor sie ein Ende findet. Oder aber sie ist erfolgreich und es gelingt ihr, das Wahlsystem weiter zu manipulieren, noch mehr Wahlkreise zu ihren Gunsten zurechtzuschneiden, noch mehr Verschwörungstheoretiker in Ämter zu hieven, in denen diese über den Ablauf von Wahlen wachen. Alles mit dem Ziel, die USA als Minderheit zu beherrschen. Die Midterms werden Trump und seine Fans in ihrem Glauben bestärken, dass die Demokratie abgeschafft gehört. Diese Wahlen verliefen noch friedlich, auch weil es nicht um Trump selbst ging. Steht er auf dem Wahlzettel, wird es mit dem Frieden vorbei sein. Ein letzter Termin in diesem Herbst, der Tag nach den Midterms im Weißen Haus, tritt der Präsident vor die Presse. Joe Biden sieht zufrieden aus. Es kam für seine Demokraten nicht so schlimm wie befürchtet. Er zeigt sein Biden-Strahlen, lächelt wie ein älterer Mann, den man gern zum Großvater hätte. Demokratie, sagt er, das ist, was wir sind. Ein Video, das seine Leute getwittert haben, zeigt Biden am Abend zuvor, wie er mit demokratischen Wahlsiegern telefoniert. Hey, Buddy, sagt Biden ins Telefon, ich freue mich ja so sehr für dich. Sanft wirkt er neben der Rhetorik der Republikaner. Joe Biden, der Veteran der amerikanischen Politik. In Washington seit 1972. Sein Verdienst bleibt, dass er Trump 2020 besiegt und das Land seither gut regiert hat. Dazu kommt der Ukraine-Krieg, der ohne seine klare Reaktion anders verlaufen wäre. Die USA und die Welt haben ihm viel zu verdanken. Doch steht er noch für die Zukunft? Die Partei der Vernunft. Biden wird demnächst 80 Jahre alt. Anfang 2023 will er verkünden, ob er noch einmal antritt. Oder ob er die Weisheit besitzt, dem Land zu geben, was es braucht. Einen Generationenwechsel. Jeder Auftritt von Barack Obama zeigt, was den Menschen fehlt. Ein Präsident, der seine Politik auch verkaufen kann. Einer, der glänzt, während sich Trump und DeSantis mit Dreck bewerfen. Der eine frische eigene Geschichte erzählt, statt nur vor den anderen zu warnen. Einer, neben dem Trump alt aussieht. Oder eben eine. Nur wer? Bei den Midterms kam es auf die einzelnen Kandidaten an. Viele Wähler haben für eine demokratische Gouverneurin gestimmt und für einen republikanischen Senatskandidaten oder andersherum. Starke Demokraten können also Wahlen gewinnen. Während die Republikaner die Demokratie angreifen, bietet sich den Demokraten eine echte Chance. Sie können die Partei der Vernunft werden. Die Partei des guten Amerika, der Werte, an die Obama in Philadelphia appelliert hat. Vielleicht ist jemand wie Pete Buttigieg, 40, Bidens Verkehrsminister, ein Gesicht der Zukunft. Vielleicht ist es eine schwarze Kandidatin aus dem Süden. Oder ein eher klassischer Typ wie der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, 55. Auf jeden Fall müssen sich die Demokraten darauf vorbereiten, dass es bald um die Zeit nach Joe Biden geht. Sie brauchen eine Antwort auf Trump und auf die neuen Trumps wie Ron DeSantis. Der Wahlkampf 2024 hat begonnen und er wird genau das sein. Ein Kampf.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040-3703-2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 83 25 01, BIC BFS WDE 33 LPZ.